Im letzten Jahr hatten wir die Fußballweltmeisterschaft in Russland und nach dem desaströsen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei diesem Fußballturnier schien es so, als bräuchte man irgendwie einen Verantwortlichen, der schuldig war an der Misere des deutschen Teams. In der Öffentlichkeit wurde viel darüber diskutiert, wer denn nun letztendlich die Schuld trägt für dieses Debakel. Deutschland als Weltmeister scheidet in der Vorrunde aus. Für viele Menschen, es war interessant in der Diskussion in den Medien zu lesen, für viele Menschen war Mesut Özil wegen einer vermeintlich nicht vorhandenen Integration in die deutsche Gesellschaft der Schuldige. Und es führte dazu, dass Mesut Özil sogar aus der Nationalmannschaft zurücktrat, nach vielen, vielen Jahren, nach auch vielen guten Leistungen, die er für Deutschland gezeigt hat und auch einigen, die nicht so gut waren, tritt er zurück und in seiner Rücktrittserklärung schreibt er, dass er nicht mehr länger der Sündenbock der deutschen Nationalmannschaft und des DFB-Präsidenten Reinhard Grindel sein möchte. Er möchte nicht mehr länger als Sündenbock fungieren. Auch in anderen Bereichen der Gesellschaft wird von einem Sündenbock gesprochen. Ich habe es mal in der Zeitung gelesen, nachdem die SPD in den letzten Jahren viel Boden unter den Füßen verloren hat, stürzten sich viele auf den ehemaligen Parteivorsitzenden aus den letzten Jahren. Das war Sigmar Gabriel. Und es wurde sogar so eine Untersuchung in der Partei erstellt. Irgendwie, das war einige Seiten dick und eine Analyse der Partei wurde da vorgestellt. Und man kam zu dem Schluss, dass Sigmar Gabriel irgendwie viel Schuld trägt an der Misere, die die Partei hatte, für das Chaos innerhalb der Partei, für das schlechte Abschneiden bei der Bundestagswahl und so weiter. Und Sigmar Gabriel, der ließ sich zu einem interessanten Satz hinreißen in einem Interview, ich glaube mit dem Spiegel oder Fokus war es, er sagte, ich bekenne mich dauerhaft schuldig, ich werde in mein Testament schreiben, dass mich der SPD-Parteivorstand nach meinem physischen Ableben ausstopfen und im Willy-Brandt-Haus in den Keller stellen darf. Und immer, wenn ein Schuldiger gesucht wird, dürfen sie mich rausholen. Sigmar Gabriel als Sündenbock der SPD. Das war natürlich ironisch gemeint von ihm. Im heutigen Predigttext, in der heutigen Predigt, steht auch ein Sündenbock im Mittelpunkt. Es geht um dieses Tier, auf das die Israeliten ihre Sünden legten, um Vergebung vor Gott zu erfahren. Einmal im Jahr feierten die Israeliten den großen Versöhnungstag, Yom Kippur wird er genannt. Dieses Fest entwickelt sich zum Höhepunkt des jüdischen Jahres und es war oder auch ist immer noch der wichtigste Feiertag, den die Juden begehen als Volk. Einmal im Jahr muss sich Israel mit seiner Schuld vor Gott befassen. Und um die Feier dieses Versöhnungstages wird es heute in dieser Predigt gehen. Der Titel für die Predigt lautet heute: Der große Versöhnungstag, Gottes Lösung für den Umgang mit Schuld und Sünde. Gottes Lösung für den Umgang mit Schuld und Sünde. Im Folgenden werden wir uns fast das gesamte Kapitel 16 aus 3. Mose durchlesen und werden versuchen, einen Überblick zu bekommen über die Handlungen an diesem großen Versöhnungstag, also was da passiert, was der Priester da alles machen musste, was das Volk machen sollte. Dieses Kapitel, 3. Mose 16, gehört zu den wichtigsten Kapiteln im Alten Testament. In ihm wird ganz eindrucksvoll der richtige Umgang mit Sünde und mit Schuld und auch der Weg zu einer möglichen Vergebung vor Gott aufgezeigt. Und sehr viele Zitate aus dem Neuen Testament beziehen sich auf dieses Kapitel 3. Mose 16. Nachdem wir uns den Tag, diesen Versöhnungstag einmal genauer angeschaut haben, werden wir zusammen gucken, was hat das Ganze mit, welche theologischen Erkenntnisse können wir daraus ziehen? Also was bedeutet das für Gott, dieser Ablauf des Tages, was können wir daraus erkennen, wie Gott mit Schuld und Sünde eben umgeht? Und im letzten Schritt wollen wir schauen, was hat das Ganze mit uns zu tun? Wie können wir eine Verbindung von uns zu diesem Text herstellen? Lasst uns die Bibel aufschlagen, 3. Mose 16, ab Vers 1. Als erstes der Ablauf des großen Versöhnungstages. Ich lese. Und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor den Herrn traten und starben. Und der Herr sprach zu Mose, rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hineingeht, innerhalb des Vorhangs, vor die Deckplatte, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt, denn ich erscheine in der Wolke über der Deckplatte. Gott hat hier eine ganz klare Anweisung erstmal gegeben. Der Weg zu Gott ist nicht immer frei. Das ist das, was er hier sagt. Selbst Aaron als geweihter Hohepriester durfte nicht einfach so in das Allerheiligste reingehen. Er durfte nicht einfach dahin gehen, wo Gottes Gegenwart war. Er durfte es nur so tun, wie Gott es gesagt hat, weil Gott selbst da vor Ort war. Und Gott ist absolut heilig, das zeigt Gott hier. Und kein Mensch kann aus eigener Kraft einfach so vor Gott stehen und das überleben. Und genau das haben wir hier gerade andeutungsweise in den ersten Versen gesehen. Das haben die beiden Söhne von Aaron missachtet. Im Vorfeld, ich glaube im Kapitel 10 ist es, da steht diese Geschichte, wie die beiden einfach mit ihren eigenen Geräten vor Gott traten und sie verbrannten. Sie sind sofort gestorben. Gott hat es nicht zugelassen, dass sie auf ihre eigene Art und Weise zu ihm kommen, weil sie Gottes Heiligkeit und weil sie seine Anordnungen missachtet hatten. Man kann sich vorstellen, dass in der Priesterschaft nach dem Tod dieser beiden Männer eine gewisse Angst oder eine riesengroße Ehrfurcht war vor diesem Moment, wieder in das Heiligtum zu gehen. So wie die beiden das gemacht haben. Ich meine, die wussten ja nicht, was mit ihnen passiert. Werden sie die Nächsten sein, die tot umfallen, denen irgendetwas dort zustößt? Und Gott gibt dieses Gebot und zeigt ganz genau an, wie man zu ihm kommen kann. Der hohe Priester darf es tun, einmal im Jahr. Vers 3. Auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen. Mit einem Jungstier für das Sündopfer und einem Widder für das Brandopfer. Er soll einen heiligen Leibrock aus Leinen anziehen und leinene Beinkleider sollen auf seinem Fleisch sein. Und mit einem leinenen Gürtel soll er sich umgürten und einen Kopfbund aus Leinen sich umbinden. Das sind heilige Kleider. Er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie dann anziehen. Und von der Gemeinde der Söhne Israel soll er 2 Ziegenböcke nehmen für das Sündopfer und einen Widder für das Brandopfer. Hier sehen wir nun erste Vorbereitungen, die Aaron als hoher Priester treffen musste. Gott schreibt ihm hier ganz genau im Detail vor, wie Aaron zu Gott kommen kann. Es geht nicht um eine menschliche Idee, es geht nicht um die Vorstellungen, die Aaron hatte, wo er sich vielleicht dachte, okay, als Priester ist das vielleicht meine Aufgabe, ich überlege mir mal, wie ich zu Gott kommen kann. Nein, Gott sagt ihm hier bis ins Detail, was Aaron anzuziehen hat, wann er sich zu waschen hat, um vor Gott zu treten an diesem Tag. Gott sagt ganz genau, wie der Weg zur Versöhnung auszusehen hat. Vers 6. Und Aaron soll den Stier des Sündopfers, der für ihn ist, herbeibringen und Sühnung erwirken für sich und für sein Haus. Und er soll die 2 Ziegenböcke nehmen und sie an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn stellen. Und Aaron soll Lose werfen über die 2 Ziegenböcke, ein Los für den Herrn und ein Los für Azazel. Und Aaron soll den Ziegenbock herbringen, auf den das Los für den Herrn gefallen ist und ihn als Sündopfer opfern. Und der Ziegenbock, auf den das Los für Azazel gefallen ist, soll lebendig vor den Herrn gestellt werden, um für ihn Sühnung zu erwirken, um ihn für Azazel in die Wüste vorzuschicken. Hier wird nun erstmalig erklärt, was Aaron jetzt ganz konkret an diesem großen Versöhnungstag an einem als Opfer machen muss. Also erstens, Aaron muss für sich selber erst einmal Sühnung erwirken. Nun, Sühnung ist so ein altes Wort, das wir heute nicht mehr so oft benutzen. Sühnung bedeutet ja so viel wie Entschädigung oder Bezahlung für etwas. Und das macht der Hohepriester mit diesem Stier für sich selbst. Also erstmal Sühnung für seine eigene Schuld, damit er überhaupt in der Lage ist, als Repräsentant des Volkes für das Volk gleich noch einmal hineinzugehen. Also als erstes für sich selbst Sühnung erwirken und dann als zweites kommt es zu 2 Ziegenböcken, die hier erwähnt sind. Diese beiden Ziegenböcke haben nun mit den Sünden, mit der Schuld des Volkes zu tun und die beiden Böcke hier haben unterschiedliche Funktionen, zu denen wir gleich noch kommen werden. Also einer wird geschlachtet, der andere bleibt ja noch lebendig, dazu kommen wir gleich. Aaron muss bei diesen beiden auslosen, wer von denen jetzt geschlachtet wird. Also wer getötet wird für das Sündopfer und der andere wird sprichwörtlich oder wortwörtlich in die Wüste geschickt. Da kommt unser Sprichwort, jemanden in die Wüste schicken her. Er wird in die Wüste geschickt, dieser andere Ziegenbock lebendig. In diesem Zusammenhang, die Verse, die ich gerade las, taucht auch die Bezeichnung Azazel auf. Das ist ein Begriff, den man heute nicht mehr so ganz zuordnen kann. In manchen eurer Übersetzungen wird das wahrscheinlich anders übersetzt sein, vielleicht als Sündenbock zum Beispiel. Aber dieser Begriff, der hier steht, den kann man heute nicht mehr ganz zuordnen. Es gibt Leute, die vermuten, dass es ein Ort ist, der damit gemeint ist. Andere übersetzen das mit Dämon oder Teufel, also dass sozusagen die Schuld zu dem Teufel zurückgeschickt wird. Andere übersetzen das auch einfach mit Sündenbock. Man kann es nicht mehr heute genau festmachen, was hier genau gemeint ist. Aber das Gute ist, es macht keinen Unterschied für den Text, weil es nicht darum geht, wer Azazel ist, sondern es geht vielmehr darum, welche Funktion dieser Bock hat, der zu Azazel geschickt werden soll. Also dieser Bock, was ist mit dem, auf den dieses Los fällt? Und dazu kommen wir gleich an entsprechender Stelle des Textes. Wir lesen weiter ab Vers 11. Und Aaron bringe den Stier des Sündopfers, der für ihn ist, herbei und tue Sühnung für sich und für sein Haus und schlachte den Stier des Sündopfers, der für ihn ist. Und er nehme eine Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar vor dem Herrn und seine beiden Hände voll von wohlriechendem, kleingestoßenem Räucherwerk und bringe es in den Raum innerhalb des Vorhangs. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor den Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks die Deckplatte, die auf dem Zeugnis ist, bedeckt und er nicht stirbt. Und er nehme etwas von dem Blut des Stiers und sprenge es mit seinem Finger auf die Vorderseite der Deckplatte nach Osten zu. Und vor die Deckplatte soll er siebenmal etwas von dem Blut mit seinem Finger sprengen. Und er schlachte den Ziegenbock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut in den Raum innerhalb des Vorhangs. Und tue mit seinem Blut ebenso, wie er mit dem Blut des Stiers getan hat, und sprenge es auf die Deckplatte und vor die Deckplatte. Und er erwirke Sühnung für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Söhne Israel und wegen ihrer Vergehen nach all ihren Sünden. Und ebenso soll er das für das Zelt der Begegnung tun, das sich bei ihnen befindet mitten in ihren Unreinheiten. Und kein Mensch soll in dem Zelt der Begegnung sein, wenn er hineingeht, um Sühnung im Heiligtum zu erwirken, bis er herauskommt. So erwirke er Sühnung für sich und für sein Haus und für die ganze Versammlung Israels. Also nachdem der Stier für die Sünden von Aaron und seiner Familie geschlachtet ist, kommt es jetzt zu diesem Ziegenbock, der auch geschlachtet wird für die Sünden des ganzen Volkes. Und mit beiden Tieren, mit dem Blut beider Tiere, muss der Hohepriester hier das Gleiche machen. Er nimmt das Blut mit, wahrscheinlich in einer Schale, und geht hinein in das Allerheiligste, da wo die Bundeslade steht, da wo Gott selber über der Bundeslade erscheint, und er muss dieses Blut nehmen und dagegen sprengen. Er spritzt also sozusagen das Blut des Stiers und das Blut dieses Ziegenbocks, der für Israel steht, an die entsprechenden Stelle, auf die Bundeslade. Das ist der Ort, an dem Gottes Gegenwart war. Tiere mussten hier also sterben, um Sühnung, um Bezahlung für die Sünde und für die Schuld des Volkes zu erwirken. Vers 18 und 19. Und er soll hinausgehen zu dem Altar, der vor dem Herrn ist, und für ihn Sühnung erwirken. Und er nehme etwas von dem Blut des Stiers und von dem Blut des Ziegenbocks und tue es ringsherum an die Hörner des Altars. Und er sprenge etwas von dem Blut siebenmal mit seinem Finger an ihn und reinige ihn und heilige ihn von den Unreinheiten der Söhne Israel. Er geht mit diesem Blut also weiter wieder außerhalb des Allerheiligsten und muss auch mit den Altar noch besprengen. Er macht mit diesem Blut der Tiere also weiter in weiteren Teilen der Stiftshütte. Gott schreibt ganz genau im Detail vor, was und wie das Ganze vorzugehen hat. Selbst wie oft der Priester das machen muss, siebenmal, wann, in welcher Reihenfolge. Wir merken also, es ist ein ganz genauer Ablauf, den wir hier finden. Vers 20, und hat er die Sühnung des Heiligtums und des Zeltes der Begegnung und des Altars vollendet, dann soll er den lebenden Ziegenbock herbeibringen. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und alle ihre Vergehen nach allen ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land. Und er schicke den Ziegenbock in die Wüste. Hier sehen wir nun, was mit dem anderen Ziegenbock passiert. Der erste ist geschlachtet worden. Sein Blut wurde genommen, um im Heiligtum Sühnung zu erwirken, um diese Schuld irgendwie zu bezahlen. Und hier steht dieser andere, der noch lebende Ziegenbock, vor dem Priester. Und der Priester muss ihm die Hände auflegen auf diesen Ziegenbock. Und durch diese symbolische Handlung soll er alle Schuld des Volkes auf diesen Ziegenbock legen. Also er nennt die Schuld seines Volkes und überträgt sie somit, symbolisch natürlich nur, symbolisch auf diesen Ziegenbock, auf dieses Tier, das hier vor ihm steht. Und daher kommt unsere Bezeichnung Sündenbock. Wir legen die Schuld von jemandem auf jemand anderen, der eigentlich unschuldig ist. Dieses Tier, dieser Ziegenbock, hat doch nichts gemacht. Der war doch vollkommen unschuldig. Was hatte er mit der Schuld Israels zu tun? Mit der Last, die Israel auf sich geladen hatte. Und Gott legt, oder der Hohepriester legt alle Schuld des Volkes eines ganzen Jahres auf diesen Ziegenbock. Und dieser Bock muss nun gerade stehen für alles, was andere verursacht haben, was das Volk an Schuld eines ganzen Jahres angesammelt hat. Dieser Sündenbock wird nun nicht geschlachtet, sondern er wird in die Wüste geführt. Und das ist ein Bild dafür, dass dieser Bock die Sünde des Volkes wegträgt aus der Mitte des Volkes Israels. Es ist ein Symbol, dass die Sünde fortgeschafft wird, dass sie wegkommt aus der Mitte des Volkes Israel. Sozusagen, wir lösen uns von unserer Schuld, wir laden sie auf diesen Stellvertreter und er trägt die Schuld weg von uns, außerhalb unserer Reichweite, damit niemand darauf zurückgreifen kann. Er wird in ein ödes Land geschickt, haben wir gerade gelesen, in die Wüste. Die Verse 23 bis 28 überspringen wir aus Zeitgründen. Da geht es um weitere Vorschriften, wie sich die Männer, die an dieser Zeremonie beteiligt waren, wie die sich wieder reinigen mussten. Also der Kerl, der den Sündenbock wegschicken musste, der musste sich wieder reinigen, weil er mit Schuld zu tun hatte. Und das, ein bestimmter Prozess, den er durchlaufen musste, Gott überließ nichts dem Zufall. Und wir kommen zum Abschluss dieses Kapitels ab 29 bis zum Ende. Da sagt Gott Folgendes: Und dies soll euch zu einer ewigen Ordnung sein. Im siebten Monat, am 10. des Monats, sollt ihr euch selbst demütigen und keinerlei Arbeit tun, der Einheimische und der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt. Denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen von all euren Sünden, und von all euren Sünden werdet ihr rein sein vor dem Herrn. Ein Sabbat völliger Ruhe soll er euch sein, und ihr sollt euch selbst demütigen, eine ewige Ordnung. Und der Priester soll Sühnung erwirken, den man salben wird und dem man die Hand füllt, damit er den Priesterdienst an seines Vaters statt ausübt. Er soll die Kleider aus Leinen anziehen, die heiligen Kleider, und er soll Sühnung erwirken für das heilige Heiligtum und für das Zelt der Begegnung. Und für den Altar soll er Sühnung erwirken und für die Priester und für das ganze Volk der Gemeinde soll er Sühnung erwirken. Das soll euch zu einer ewigen Ordnung sein, für die Söhne Israel einmal im Jahr Sühnung zu tun wegen all ihrer Sünden. Und er tat es, ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte. Am Ende dieses zentralen Kapitels macht Gott noch einmal klar, dass dieses Fest einmal im Jahr begangen werden muss. Die Frage nach dem Warum ist hier, glaube ich, relativ einfach zu erklären. Warum muss Israel das ständig wieder feiern? Nun, das Volk sündigt immer wieder. Jeder Einzelne sündigt immer wieder und die Schuld häuft sich an und der Berg türmt sich auf innerhalb eines ganzen Jahres. Und einmal im Jahr bot Gott seinem Volk hier die Möglichkeit, diese Schuld, die angehäuft war, diese Last, die man mit sich herumträgt, vor ihn zu bringen und die Beziehung zu Gott wieder zu reinigen, indem der eine Sündenbock geschlachtet wird und sein Blut genutzt wird und dieser andere Sündenbock in die Wüste geschickt wird und die Schuld wegträgt. So viel also zum Ablauf des großen Versöhnungstags. Ich glaube, wir haben den Ablauf jetzt relativ gut vor Augen, hoffe ich zumindest. Der Hohepriester muss für sich selbst Sühnung erwirken, also sich selbst erstmal reinigen. Und dann konnte er das für das Volk machen, indem er eben diese beiden Böcke schlachtete und das Blut vor Gott bringt und den anderen symbolisch in die Wüste schickt und damit die Schuld hinausgetragen wird. Aber was können wir denn jetzt davon ableiten für Gottes Lösung, für Gottes Umgang mit Schuld und Sünde? Schwerpunktmäßig geht es hier in diesem Text um die Schuld, um die Sühne für die Sünde und um Vergebung vor Gott. Gott räumt dem Volke eine Möglichkeit ein, irgendwie in Beziehung wieder mit ihm zu treten. Und ich glaube, aus diesem Text müssen wir als erstes festhalten, alle Menschen sind schuldig. Alle Israeliten waren schuldig. Es ging am Versöhnungstag nicht um das Herausstellen von der Schuld eines Einzelnen. Es gab auch andere Opfervorschriften, wo man alleine hinkommen konnte, wenn man Schuld begangen hatte oder Schuld auf sich geladen hatte. Aber hier geht es um die Schuld des ganzen Volkes. Alle sind irgendwie gemeint, alle sind eingeschlossen. Mehrfach wird erwähnt, dass die Schuld des ganzen Volkes gesühnt werden muss. Und sozusagen auch sogar der Hohepriester, der ja der geistliche Repräsentant ist, der Vertreter des Volkes vor Gott, der die Verbindung irgendwie herstellt, sogar dieser Mann muss sich seiner Schuld bewusst werden und diese Schuld sühnen. Sogar er braucht Vergebung. Jeder von uns ist schuldig. Alle Menschen sind schuldig vor Gott. Ich glaube, hier ist niemand, der sich davon freisprechen kann. Wenn wir alleine die 10 Gebote herannehmen, die nur ein kleiner Teil sind von Gottes Maßstab für ein heiliges Leben, da bin ich fest davon überzeugt, dass niemand hier im Raum sitzt, der alle 10 Gebote zu jeder Sekunde seines Lebens in vollem Umfang befolgt. Jeder von uns ist schuldig. Niemand kann sich davon ausnehmen. Auch wenn wir meinen, wir führen ein gutes, ein moralisch einwandfreies Leben. Paulus bringt das in Römer 3, 23 auf den Punkt. Da spricht er viel über die Sünde vorher und er sagt, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle haben gesündigt, sagt er hier. Alle Menschen sind schuldig vor Gott. Die zweite Erkenntnis, Schuld muss gesühnt werden. Schuld muss gesühnt werden. Gott lässt nicht einfach 5 gerade sein. Er kann nicht einfach Gras über die Sache wachsen lassen und dann ist die vergessen, die Schuld. Lassen wir es doch einfach mal so laufen und irgendwann wird es vielleicht wieder gut werden. Wenn Schuld da ist, dann steht sie für immer zwischen Mensch und Gott. Durch die Sünde des Volkes war die Beziehung zwischen Gott und seinem auserwählten Volk belastet und musste gesühnt werden. Die Schuld stand zwischen Gott und dem Volk Israel. Und Israel musste sich jedes Jahr neu dieser Sühnungsprozedur unterziehen am großen Versöhnungstag. Sie mussten diese Dinge alljährlich tun, um weiter mit Gott in Kontakt zu stehen. Und auch unsere Schuld heute wird nicht einfach so verschwinden, nur weil wir ein gutes Leben führen. Unsere Schuld wird nicht einfach nur weg sein, weil wir sehr häufig die Bibel lesen oder weil wir beten oder in die Kirche laufen oder unsere Eltern gläubig sind. Unsere Schuld wird bestehen bleiben zwischen uns und Gott, wenn nichts damit getan wird. Wir tragen sie mit uns herum, die Schuld nagt an uns und für unsere Schuld, für unsere Sünde muss Sühnung getätigt werden. Als dritte Erkenntnis aus diesem Text, nur ein Weg zur Sühnung. Der Prozess zur Sühnung ist von Gott ganz klar, ganz deutlich vorgegeben. Gott hat dabei jedes Detail im Auge. Und sollte der hohe Priester sich nicht daran halten, dann bedeutet das für ihn den Tod. Er wird sterben. 2-mal ist konkret in diesem Text erwähnt, dass er etwas tun muss, etwas Bestimmtes, damit er nicht stirbt. Vers 2 und Vers 13. Tu das, damit du nicht stirbst. Die Juden haben das später so gemacht, dass sie dem Priester ein Seil um den Fuß gebunden haben, dass falls er stirbt, falls er etwas falsch macht und tot im Allerheiligsten liegt, da kann ja kein anderer rein, was sollen sie dann mit der Leiche machen? Dann haben sie das Seil um den Fuß gebunden, um ihn wieder rausziehen zu können, damit nicht noch ein weiterer Mensch sterben muss. Also es war bitter ernst, was da war. Heute sagt man oft, viele Wege führen nach Rom. Du hast doch viele Möglichkeiten. Jeder wird nach seiner Fasson selig werden, sagte der preußische König Friedrich II. Also Fasson ist ein Wort, französisches Wort, die Art und Weise. Also jeder macht das so, wie er möchte. Du machst es so, ich mache es so. Und gerade in unserer Zeit heute glauben wir ja, dass alle Wahrheiten nebeneinander stehen können. Das sind nette Aussprüche, die sich Menschen gerne zurechtlegen. Wir wollen manchmal nicht im Leben eingeschränkt sein. Und wir denken, wenn wir uns einer bestimmten Sache unterwerfen, also Gottes Vorstellung zum Beispiel unterwerfen, dann werden wir fremdbestimmt von jemand anders und wir wollen doch frei sein, wir wollen doch unsere eigene Entscheidung treffen in unserem Leben, oder? Aber aus diesem Kapitel lernen wir, wer von Schuld und Sünde frei werden will, dann geht das nur über einen Weg, über den Weg, den Gott uns in der Bibel zeigt und über keinen anderen. Viertens, Sühnung wird mit Blut erwirkt. Wie wir schon im Text gesehen haben, musste hier Blut fließen für die Schuld der Israeliten. An diesem Versöhnungstag mussten mindestens der Stier und der Ziegenbock sterben und ihr Blut geben zur Sühnung von Schuld. Ist euch das aufgefallen? Das Blut spielt eine wichtige Rolle in diesem ganzen Kapitel. Und Gott hatte schon Adam und Eva im Garten gesagt, dass sie sterben werden, wenn sie Gott ungehorsam sein werden und sündigen. Und genau das trat ein. Sie waren schuldig vor Gott und schon an diesem Tag, an dem ersten Tag, als die Sünde in der Welt war nach dem Sündenfall, musste ein Tier sterben. Gott machte ja aus Fell Kleidung für die beiden. Ein Tier ist gestorben wegen der Schuld von Adam und Eva. Aber auch der körperliche Tod ist dadurch in die Menschheit gekommen. Gott war transparent. Gott hat von Anfang an gesagt, was passieren wird. Wenn ihr schuldig werdet, dann kommt der Tod. Das war ganz klar. Und für die Israeliten war es ja auch ganz offensichtlich, dass für Sühnung von Schuld Blut und Tod nötig waren. Das sahen sie jeden Tag aufs Neue, wenn ein Tier geopfert wurde. Ein Tier musste sterben. Blut wurde vergossen für die Bezahlung von Schuld. Und eben auch an diesem Versöhnungstag. Für uns heute ist dieser Aspekt des Blutes so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Den wenigsten von uns ist bewusst, dass für jede kleine Sünde eine Sühnung durch Blut und Tod erwirkt werden muss. Aber in Hebräer 9, Vers 22 finden wir einen Hinweis auf diesen untrennbaren Zusammenhang von Blut und Vergebung. Da lesen wir, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Jede Lüge, jeder schlechte Gedanke, jedes böse, jedes unnütze Wort, jedes schlechte Reden über andere, jede Unehrlichkeit in der Steuererklärung oder gegenüber unseren Vorgesetzten und so weiter. Jede Sünde hat zur Folge, dass Sühnung für uns notwendig wird. Lasst uns das im Hinterkopf behalten. Und fünftens, ein ganz wichtiger Punkt, Sühne ist stellvertretend möglich. Am Beispiel des großen Versöhnungstages sehen wir auch, dass Sühnung stellvertretend geschehen kann. Das Volk Israel wird nicht selbst für jede Sünde von Gott sofort hingerichtet, sofort vernichtet, sofort ausgerottet. Es hat die Möglichkeit, einen Stellvertreter für seine Schuld in den Tod zu schicken. Dieser arme und unschuldige Ziegenbock, der geschlachtet wurde und der andere, der rausgeschickt wird, die sind Stellvertreter für Israel. Sie werden anstelle des Volkes hingerichtet, beziehungsweise der eine, der in der Wüste ist, der wird ja da verhungern oder einfach verenden. Sie lassen ihr Leben für das Volk. Ihr Blut wird stellvertretend für die Schuld Israels verwendet, um deren Schuld zu bedecken. Jetzt haben wir uns eingehend mit diesem großen Versöhnungstag der Israeliten im Alten Testament beschäftigt. Und ich hoffe, wir haben einen guten Überblick, wie das Volk Israel mit Schuld und mit Sünde umgehen musste. Wie Gottes Lösung für den Umgang damit aussah. Aber welche Relevanz hat das für uns heute? Gilt das, was wir hier gelesen haben, nicht eigentlich nur für das Volk Israel, für Gottes auserwähltes Volk, das eben sich an diesen Bund halten musste? Und nicht mehr für uns als Gottes Gemeinde im 21. Jahrhundert nach Christus? Warren Wiersbe, ein Theologe, schreibt in einem Bibelkommentar dazu Folgendes. Zitat: Da es heutzutage keinen Tempel mit einem Priester gibt, kann Israel Yom Kippur nicht auf die vorgeschriebene Weise begehen. Doch wer Jesus Christus angenommen hat, kann in dieser alten Anweisung ein Bild für das erkennen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Zitat Ende. Erst einmal müssen wir sagen, dass sich an Gottes Maßstäben für den Umgang mit Sünde nichts geändert hat. Gott hat sich nicht geändert seit Moses Zeit. Er ist immer noch der gleiche, ist immer noch genauso heilig und wir können immer noch genauso wenig vor ihm bestehen in unserer Menschlichkeit. Und unser menschliches Problem mit der Schuld und Sünde hat sich nicht geändert. Wir können immer noch nicht einfach so, wie wir es wollen, zu Gott kommen. Sünde und Schuld trennt dich und mich von Gott. Aus unserer eigenen Kraft haben wir keine Möglichkeit, in eine persönliche Beziehung zu Gott zu kommen und in den Himmel zu kommen. Aber Gott sei Dank hat Gott einen Ausweg geschaffen. Gott sei Dank haben wir hier in diesem Text gesehen, dass Gott selbst irgendwie den Weg frei macht. Und wir feiern heute als Gemeinde zusammen dieses Abendmahl. Das Abendmahl hat für uns als Christen heute eine zentrale Bedeutung. Und zwar eine Bedeutung der Erinnerung. Wir haben nicht mehr all diese Opfer, all diese Tiere, die jetzt wirklich geschlachtet werden vor uns, wo wir sehen, wie das Blut fließt und wo wir mit dem Blut irgendetwas machen müssen. Aber wir haben das Abendmahl. Und in diesem Abendmahl denken wir an das einmal vergossene Blut Jesu. Wir denken an den stellvertretenden Tod Jesu. So wie dieser Sündenbock für Israel starb, starb Jesus an unserer Stelle. Im Hebräerbrief 9, Kapitel 9 finden wir einen interessanten Vergleich, der sich genau auf dieses Kapitel hier bezieht. Ich lese nur die Verse 11 bis 14 daraus vor. Da schreibt der Hebräerbriefschreiber Folgendes: Christus aber ist gekommen als Hoherpriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, also nicht diese Stiftshütte, sondern durch das größere, vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, nicht von dieser Welt ist. Und er ist nicht mit Blut von Böcken und Kälbern gekommen, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Lest euch zu Hause mal das ganze Kapitel 9 durch im Hebräerbrief. Das bezieht sich auf 3. Mose 16. Dieser Text hier aus Hebräer zeigt uns, dass Jesus auf einmal ganz viele Aspekte dieses großen Versöhnungstags in sich vereinigte. Jesus selbst. Jesus ist der hohe Priester, sagt der Schreiber uns hier. Jesus tritt in das Allerheiligste und sühnt Schuld vor Gott. Er tritt für uns vor den Vater und er bewirkt echte Sühnung, echte Vergebung. Außerdem sehen wir, dass er nicht mit Blut von Tieren in das Heiligtum geht. Hier steht nicht mit dem Blut von Böcken, geht er dort hinein, sondern er geht mit seinem eigenen Blut. Und daran denken wir an dem Abendmahl wieder. Der Unterschied davon ist nämlich ein folgender und ein gravierender. Wir müssen nicht jedes Jahr wieder neu diesen Versöhnungstag feiern. Wir müssen nicht wieder jedes Jahr ein Opfer bringen und damit irgendwie Schuld bedecken. Sie irgendwie unter den Teppich kehren, irgendwie aus der Welt schaffen. Sondern Jesus, steht hier, hat eine ewige Erlösung erworben, im Vers 12. Die Opfer der Israeliten konnten die Schuld nur bedecken. In Hebräer 9, Vers 9, also kurz vor dem Text, den ich gerade las, steht, die Gaben und Opfer, die nach den Vorschriften des Gesetzes dargebracht werden, sind nicht imstande, den Opfernden wirklich von seiner Schuld zu befreien und sein Gewissen zur Ruhe bringen. Das, was die Israeliten taten, bedeckte die Schuld, aber konnte die Schuld nicht wirklich vergeben. Das war eine symbolische Handlung. Aber Jesu Opfer war ein für allemal. Jesu Opfer und Jesu Tod waren ausreichend für alle unsere Sünden, für alles. Aber wir müssen uns immer wieder im Hinterkopf behalten, dass für jede Sünde, die wir heute begehen, eine echte, eine schmerzhafte, eine tödliche Sühnung geleistet wurde. Jesus starb dafür. Wenn ich sündige, egal wie groß oder klein diese Sünde ist, hat Jesus am Kreuz dafür bezahlt, mit seinem eigenen Blut, mit seinem eigenen Leben, stellvertretend für mich. Jesus starb dafür und er erlebte eine echte Trennung von Gott, seinem Vater, an dem Kreuz unter der Schuld aller Welt. Jesus gab stellvertretend sein Leben für deine und meine Schuld. Dort am Kreuz, an dem Jesus starb, wurde die Schuld, die gesamte Schuld, die sich angehäuft hat, nicht nur von einem Jahr und nicht nur von dem Volk Israel, sondern die gesamte Schuld der Menschheit wurde dort auf Jesus gelegt. So wie die Schuld von dem Priester auf diesen Ziegenbock gelegt wurde, so wurde die gesamte Schuld der Welt am Kreuz auf Jesus gelegt. In 2. Korinther 5, 21 schreibt Paulus, den, der ohne jede Sünde war, also Jesus, ohne jede Sünde, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Jesus wurde unser Stellvertreter. Jesus brachte unsere Schuld außer Reichweite, so wie dieser Sündenbock. Unsere Schuld besteht nicht mehr vor Gott, wenn wir dieses perfekte und vollkommene Opfer Jesu für uns annehmen. Ich komme zum Abschluss. Ich glaube, dass der heutige Text sehr gut deutlich macht, dass es nur eine Möglichkeit gibt, mit Sünde und Schuld umzugehen. Wir müssen das Blut und den Tod Jesu, das, woran wir beim Abendmahl gleich denken werden, müssen wir für uns persönlich in Anspruch nehmen, für unsere Schuld. Wenn du das noch nicht getan hast, dann ist heute eine Möglichkeit dafür. Du musst nicht auf irgendetwas Übernatürliches warten, das dich überkommt. Du brauchst nicht eine besondere Erleuchtung oder sonst irgendetwas. Du musst nur einsehen, dass du schuldig bist vor Gott. dass du Schuld in deinem Leben hast, die du eben nicht selber los wirst. Und dass du das Blut und den Tod Jesu stellvertretend für dich brauchst, dass Jesus das nicht nur für die gesamte Welt gemacht hat, sondern dass Jesus stellvertretend für deine Schuld gestorben ist. Und der Glaube an diese Tat, an das, was am Kreuz passiert ist, und die Auferstehung, die sich dem anschloss, bringt dich in eine persönliche Beziehung mit Gott und bringt dich in den Himmel. Und für alle von uns, die schon bereits an Jesus glauben, ist dieses Abendmahl, das wir gleich zusammen, ich sage bewusst, feiern werden, eine Erinnerung an den größten Versöhnungstag, den es in der Menschheitsgeschichte gab. Nicht alljährlich ein Versöhnungstag, sondern das ist der größte Versöhnungstag, den es in der Geschichte der Menschheit gab. Die Israeliten feierten es alljährlich, um ihre Schuld vor Gott zu bedecken, bis zu dem Tag, an dem der wahre Versöhnungstag stattfand, an dem Jesus auch für die Schuld des Volkes gestorben ist, die nur bedeckt wurde. Wir feiern das Abendmahl heute in Erinnerung zurück an diesen großen Versöhnungstag, der schon stattgefunden hat. Und Warren Wiersbe schreibt dazu, der Tod Christi am Kreuz hat den Versöhnungstag vollendet. Oder wie Jesus selbst es sagt in Johannes 19, Vers 30 am Kreuz, es ist vollbracht. Der große Versöhnungstag hat stattgefunden. Lasst uns heute mit diesem Bewusstsein über unsere eigene Schuld, über dieses Bewusstsein mit unserer Sünde und die Notwendigkeit von Bezahlung und Vergebung unserer Schuld in dieses Abendmahl gleich hinübergehen. Nicht Mesut Özil ist ein Sündenbock und auch nicht Sigmar Gabriel ist der wahre Sündenbock, sondern Jesus Christus selber hat die Stelle des einzig wahren und echten Sündenbocks in der Menschheitsgeschichte eingenommen. Er nahm deine Schuld, er nahm meine Schuld auf sich, er sühnte, er bezahlte dafür mit seinem eigenen Blut, mit seinem eigenen Leben. Und er schenkte dir und mir durch diesen großen Versöhnungstag, an den wir gleich denken werden, echtes Leben und echten Frieden. Amen.